Ich kenne es noch aus meiner eigenen Kindheit und erlebe es heute aus der Perspektive der anderen Seite. Bei jeder Sportveranstaltung, bei jeder Schulaufführung, bei jedem Konzert ging mein Blick als Kind immer kurz vor Beginn der Veranstaltung durch die Reihen des Publikums hinter mir auf der Suche nach meinen Eltern oder meinen Verwandten, um sicherzugehen, dass sie auch wirklich da sind, so wie sie es mir zugesagt haben, und dass sie gleich meine oder unsere Darbietung sehen werden. Und genauso drehen sich auch heute immer wieder unsere Töchter kurz vor solchen Momenten um und winken uns zu und wollen sichergehen, dass wir als Eltern da sind und auch unseren Blick voll auf sie richten und bereit sind zu sehen, dass jetzt gleich was Wichtiges passieren wird. An der Stelle ganz kurz, hallo Mama, ich freue mich, dass du da bist. Ich bin hier vorne und predige. Und nach der Veranstaltung immer wieder die Frage, habt ihr denn wirklich zugeguckt? Habt ihr denn sichergestellt, dass ihr auch alles gesehen habt? Und es ist immer ein schönes Gefühl, wenn dann detaillierte Antworten kommen, nicht nur ja, ich habe dich gesehen, sondern ja, und du hast genau das super gemacht und die Stelle hat mir besonders gut gefallen. Das macht deutlich, die haben wirklich hingeschaut, die haben mich jetzt wirklich gesehen. Und es tut so gut und es ist so wichtig für uns zu merken, dass wir in der Masse nicht untergehen, sondern dass wir tatsächlich gesehen und wahrgenommen werden. Mit all dem, was uns ausmacht, mit dem, was wir können, oder eben auch die Aufmerksamkeit für das zu bekommen, was schwer ist in unserer Situation oder in unserem Leben, für das, was wir brauchen und was uns nicht leicht fällt. Das krasse Gegenbeispiel dazu erlebte ein ehemaliger Dozent von mir, der diese Geschichte schon zweimal in meiner Gegenwart erzählt hat, zu völlig unterschiedlichen Zeitpunkten, was mir deutlich macht, wie tief das auch wirklich für ihn saß, so wie er es auch sagt. Denn er saß einmal in der Schule, erzählte er, und er hat einen Zwillingsbruder, die wirklich eineiig waren, also sehr identisch aussahen. Die saßen im Unterricht nebeneinander und der Lehrer hat die Schüler immer mit Nachnamen aufgerufen und hat dann eben seinen Namen aufgerufen, beziehungsweise auch den von seinem Bruder. Und als die beiden dann ein bisschen belustigt fragen, ja, wer denn von uns beiden, war der Lehrer schroff und genervt, hat gesagt, ist mir egal, macht sowieso keinen Unterschied. Und das war eine Kränkung, die mein ehemaliger Dozent tief getroffen hat und die er bis heute noch weiß. Das ist das Gegenteil von wahrgenommen werden mit dem, was man ist und was einen ausmacht. Übersehen werden oder gleichgültig sein. Die Jahreslosung für 2023 macht genau dieses Phänomen zum Thema und spricht damit eines unserer tiefsten Bedürfnisse als Menschen an. Du bist ein Gott, der mich sieht, heißt es verkürzt im ersten Buch Mose, Kapitel 16, Vers 13. Vollständig steht da, und Hagar nannte den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roi. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich gesehen hat. Ich weiß, natürlich brauche ich hier in dieser Runde niemanden zu erklären, was der Kontext dieses Verses ist. Wir wissen das natürlich bibelfest, wie wir sind, alle Bescheid. Aber falls der eine oder die andere vielleicht doch eine Kleinigkeit vergessen haben sollte, fasse ich kurz nochmal die Geschichte zu diesem Vers zusammen. Abraham, er hieß zu dem Zeitpunkt noch nicht Abraham, und seine Frau Sarai, sie hieß noch nicht Sarah, wurden von Gott versprochen, dass sie zu einem großen Volk werden würden, weil Gott den beiden viele Nachkommen schenken würde. Und damit würde er sie zu einem großen Volk machen, so groß wie die Sterne, unzählbar wie die Sterne am Himmel. Zu dem Zeitpunkt unseres Predigttextes, der Jahreslosung, war Abraham aber schon 86 Jahre alt und noch kinderlos. Und Sarai sah so langsam ein bisschen die Felle davon schwimmen, was diese Verheißung anging, und dachte, jetzt muss ich aktiv werden. Anscheinend muss man manchmal wohl Gottes Verheißungen mal so ein bisschen nachhelfen, sonst scheint daraus nichts zu werden. Und so gibt sie Abraham ihre eigene Magd, die ihr gehört, damit er mit ihr Nachkommen zeugen kann. Und diese Magd ist eben diese besagte Hagar. Sie ist hier völlig passiv. Sie wird von Sarai nicht einmal mit ihrem Namen genannt. Sie ist einfach nur die ägyptische Sklavin. Eine Fremde, die Teil dieses Haushalts ist und doch nicht dazugehört. Über sie wird einfach beliebig verfügt. Sarai gibt Abraham wie ein Gegenstand diese Magd und sagt: Hier, zeuge doch mit ihr Nachkommen, die dann in meinem Namen gelten sollen. Es war damals eine gar nicht unübliche, sondern gängige Praxis, das so zu machen. Und der Plan gelingt tatsächlich. Hagar wird schwanger und dadurch entsteht in dieser Dreiecksbeziehung zwischen Abraham, Sarai und Hagar eine völlig neue Dynamik. Denn als Frau im Orient Kinder zu bekommen, wurde als ein sehr, sehr großer Segen wahrgenommen und war wichtig für die Ehre einer Frau oder einer Familie. Keine Kinder zu bekommen, so wie in dem Fall von Sarai, ein ganzes Leben lang nicht, war eine Demütigung und eine Schande. Und so verändert sich jetzt durch diese Schwangerschaft das Gefälle zwischen der Herrin und ihrer Sklavin. Obwohl die eine noch über der anderen steht in der Rangordnung, steht Hagar durch ihre Schwangerschaft nun in den Augen aller besser da als Sarai. Neid, Abwertung und Demütigung führen dazu, dass Sarai ihre Machtposition nutzt, um Hagar jetzt noch mehr zu demütigen und ihr das Leben schwer zu machen. Und es wird irgendwann dann so schlimm für Hagar, dass ihr nur noch die Flucht bleibt, um sich aus Sarais Unterdrückung zu entziehen. Das ist die Vorgeschichte. Das ist Akt 1 von dem, was in dieser Geschichte zu dieser Jahreslosung passiert ist. Wir erleben hier eine Person, die völlig machtlos ist. Sie kann weder über sich selbst noch über ihre Situation frei verfügen. Ihre Möglichkeiten sind äußerst beschränkt. Sie wird einfach herumgereicht, über ihren Kopf wird einfach hinweg entschieden und sie wird nicht einmal mit ihrem eigenen Namen genannt. Und selbst als sie das tut, was von ihr erwartet wird, ist es immer noch nicht gut. Es ist ganz oft so, dass es nie nur den einen Täter und nur das Opfer gibt oder dass man nur Täter ist oder nur Opfer. In Vers 4 lesen wir, das muss man fairerweise auch dazu sagen, als Hagar merkte, dass sie schwanger war, begann sie auf ihre Herrin herabzusehen. Hagar hat anscheinend auch etwas dazu beigetragen, das provoziert hat. Der biblische Text bleibt an der Stelle, zumindest für uns heute, sehr vage. Ob sie sich einfach extrovertiert und ganz lautstark über ihre Schwangerschaft gefreut hat, was ein Stachel war in Sarais Seite und ihren Zorn provoziert hat, oder ob sie tatsächlich in irgendeiner Form anfing, herablassend gegenüber Sarai zu sein, das wissen wir nicht genau. Aber sie blieb eine Magd, eine Fremde, eine Fremdbestimmte und wurde einfach nur hin und her gereicht. Ich glaube, dieses Gefühl kennen wir. Nicht genau das Identische von Hagar, vielleicht auch nicht so extrem und so schlimm, vielleicht schon etwas länger her, aber vielleicht auch gerade ganz aktuell heute Morgen. Nämlich dieses Gefühl von Ohnmacht. Das Gefühl, dass bestimmte Situationen, dass bestimmte Lebenslagen so sind, wie sie sind und wir daran nichts ändern können. Dass du daran nichts ändern kannst, weil dir die Mittel fehlen. Es geht hier nicht um ein streng dich doch einfach ein bisschen mehr an. Reiß dich zusammen, reiß dich am Riemen oder halt noch ein bisschen länger durch. Kann nicht ist die kleine Schwester von will nicht. Nein, darum geht es hier nicht, um diese Haltung. Manches liegt einfach nicht in unserer Hand. In manchen Situationen fühlen wir uns einfach wie ein Spielball von anderen. Ja, es stimmt auch, es gibt immer eine Wahl, die wir haben. Auch Hagar hat eine Wahl und sie entscheidet sich dafür, nämlich sich dieser Situation zu entfliehen und zu flüchten, auszusteigen. Aber das ist in den Situationen, in denen wir uns befinden, selten die erste Wahl, die erste Möglichkeit, die wir gerne möchten. Oft möchten wir doch etwas verändern an dem, was uns das Leben schwer macht, es zum Guten wenden. Sei es, dass wir brüchige Familienbeziehungen haben und wollen, dass da wieder Versöhnung und Annäherung stattfindet. Sei es, dass wir im Beruf merken, mit unseren Kolleginnen und Kollegen, mit unseren Vorgesetzten, da ist keine Perspektive da. Oder auch ganz schlimm, weil oft wirklich nicht in unserer Hand unsere Gesundheit, wenn eine Krankheit über unser Leben hereinbricht, bei der wir nur beschränkt etwas daran ändern können. Ja, es stimmt, nicht selten ist es so, dass wir unsere Handlungsmöglichkeiten nicht sehen wollen oder uns bei dem sabotieren, was wir tatsächlich tun könnten. Das gibt es auch. Dass wir sagen, ich habe doch gar keine Möglichkeiten und wenn wir genau hinschauen, doch, da sind Möglichkeiten. Wir könnten uns Hilfe holen oder Ähnliches. Und doch, was wir hier erleben, ist etwas anderes. Denn manchmal ist es eben auch so, dass die Situation, so wie sie Hagar erlebt, einfach nicht zu verändern ist, denn sie hat keine Möglichkeiten gegeben. Und die Flucht, das sich entziehen, das Aufgeben, scheint die einzige Möglichkeit zu sein, die sie hat. Erlebst du in deinem Leben momentan auch eine so ähnliche Situation? Und wo ist denn da überhaupt Gott in all dem? Bisher taucht er überhaupt nicht auf. Er greift auch nicht ein. Kein Traum, der Abraham oder Sarai nachts sagt, was soll das, lass das, ich möchte das nicht, nicht in meinem Namen, nichts. Bisher greift er nicht ein, aber das ändert sich jetzt in Akt 2 unserer Geschichte. Denn Hagar ist jetzt in die Wüste gerannt. Weg von Sarai, aber dafür in eine andere gefährliche, lebensbedrohliche Situation und Umgebung. Und dort kommt jetzt Gott. Ein Bote des Herrn, ein Engel des Herrn kommt und spricht sie an und sagt, Hagar, Sklavin von Sarai, wo kommst du her und wo willst du hin? Ich bin meiner Herrin davongerannt, erwidert sie. Hier spricht nun Gott. Und er spricht sie an, Hagar, mit ihrem Namen. Anders als bei meinem Dozenten damals ist es ihm nicht egal, wer hier antwortet oder um wen es hier geht. Und Hagar darf selber antworten. Sie bekommt eine Stimme und darf diese auch nutzen, anders als bisher. Und dieser Engel des Herrn sagt weiter, gehe zurück zu deiner Herrin und ertrage ihre harte Behandlung. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht zählen kann. Und dann fügt er noch hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, den du Ismael, und das bedeutet Gott hört, nennen sollst. Denn Jahwe hat dein Jammern gehört. Er wird ein Wildesel von Mann sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Und er wird seinen Brüdern auf der Nase herumtanzen. Gott kennt nicht nur den Namen von Hagar und nutzt ihn und spricht sie an, sondern er wertet sie auch auf, indem er deutlich macht, Hagar, du bist mehr als nur eine fremde Dienerin. Er macht auch deutlich, dass er ihre Situation, in der sie ist, wahrnimmt. Er sieht ihre Schwangerschaft, aber nicht nur das, sondern auch darüber hinaus, was das für ein Kind sein wird, das sie da haben wird. Damit macht er deutlich mit dieser Prophezeiung, ich kenne nicht nur deine aktuelle Situation, sondern sehe auch deine zukünftige über die aktuelle Situation heraus, über den Horizont von dem, was du gerade erlebst, hinaus. Und genau das ist es, was es ihr dann hilft, die Situation auszuhalten. Bis zu diesem Zeitpunkt wird in diesem Bibeltext jedes Verb der Wahrnehmung, also hören und sehen, immer negativ dargestellt. Abraham hörte auf seine Frau, nahm die Nebenfrau, zeugte ein Kind, dann sah Hagar auf sie herab und die andere sah auf andere herab. An dieser Stelle ist es zum ersten Mal so, dass Gott sie sieht und weil Gott sie sieht, die Demütigung endet. Und Gott kommt Hagar ganz besonders nahe. So nahe, dass sie ihm nachschauen kann. Das, was viele Jahre später nur Mose erlaubt ist. Was für eine Aufwertung von einer fremden, namenlosen Sklavin aus Ägypten. Der Gott, der mit ihr redet, ist auch der Gott, der sie sieht. Und das macht für Hagar den Unterschied. Und das ist das, was in dieser Jahreslosung zusammengefasst ist. Du bist der Gott, der mich sieht. Sie mag von vielen übersehen oder übergangen worden sein. Aber wie ein Kind, das in dieser vollen Aula sich umschaut und guckt, ob die eigenen Eltern es wahrnehmen und sehen, ist es wichtig, dass Hagar weiß, dass genau Gott sie wahrnimmt und sieht und sie von ihm nicht übersehen wird. Sie weiß nun, dass sie eine Bedeutung für ihn hat. Und wo fühlst du dich nicht gesehen in deinem Leben? Wo sind die Situationen, die du nicht ertragen kannst, unter denen du leidest und merkst, kaum oder vielleicht wirklich niemand bemerkt das? Nicht verstanden zu werden und keine Möglichkeit haben, daran etwas zu verändern, das ist die Kombination aus Hagars Situation. Und Hagar kommt zu dem Schluss, dass sie sagt, du bist El Roi. Der Gott, der mich sieht. Wir nennen Gott nicht El Roi. Wir nennen Gott Abba, lieber Vater. Wir dürfen uns durch Jesus Töchter und Söhne Gottes nennen. Und Gott sieht auch dich heute Morgen, wie du hier sitzt. Und er kennt deine individuelle Situation. Hagar kannte diesen Gott kaum, wusste kaum etwas von ihm. Ein Gott, der ihr hier zum allerersten Mal begegnet. Wir dürfen ihn, wie ich schon sagte, Vater nennen. Er ist durch seinen Heiligen Geist ganz tief und eng mit uns verbunden. Und das, was Hagar durch diesen Boten Gottes von außen erfahren durfte, das tragen wir dauerhaft in uns. Der Gott, der dich sieht und der dich hört, ist bei dir, jetzt und immer. Und es ist wichtig, dass wir uns an diese Tatsache erinnern, weil wir das sehr oft im Alltag vergessen. Und wir uns dann fragen, sieht denn niemand hier das Leid, unter dem ich leide? Doch, du wirst gesehen. Gott sieht dich, auch in dieser Situation. Und das ist das Besondere daran. Gott schickt Hagar wieder zurück in diese alte Situation. Ich kenne es von mir, dass ich diesen Wunsch in mir habe, dass Momente, in denen es mir schlecht geht, Gott eingreift und durch wunderbare, wundersame Weise alles wieder zum Guten wendet, dass er es wirkmächtig zum Guten verändert. und alles, was vorher schlecht war, sich plötzlich wieder zum Guten dreht. Aber das passiert hier in dieser Bibelgeschichte nicht. Es gibt nicht das richtige Happy End. Hagar geht wieder in ihre alte Situation zurück, als Magd, die sich Sarai unterstellen soll. Und sie tut es. Und sie kann es jetzt auch tun. Denn irgendwas scheint sich da bei ihr verändert zu haben. Sie ist von Gottes Blick gewürdigt worden. Sie ist nicht mehr völlig alleine, denn nun weiß sie, dass El-Roi dabei ist. Und mit dieser Sicht kann auch Hagar in diese Situation des Mobbings wieder zurückgehen. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die diese Jahreslosung, die dieser Predigttext uns heute Morgen zusprechen und in Erinnerung rufen möchte. Manchmal mutet uns Gott Situationen zu, denen du eigentlich entkommen möchtest. Und er greift nicht in der Form ein, wie du es gerne hättest. Und, das sagt uns der Bibeltext, unter seinem Blick, mit dem Wissen, dass er dich tatsächlich hört, verändert sich dein Umgang mit dem, was dir zu schaffen macht. Deine Gedanken müssen nicht mehr länger einfach nur darum herumkreisen, um den Gedanken zu fliehen und aus dieser Situation zu entkommen, sondern sie richten sich auf die Perspektive, die über diesen Horizont der Gegenwart hinausgehen. Du hast den Gott, der dich sieht, der sein Angesicht leuchten lässt über dir, der gnädig ist. Der Gott, der sein Angesicht über dich erhebt, der seinen Frieden gibt. Mit diesem Wissen können wir in das Jahr 2023 gehen. Amen.